NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Hat eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Tausenden Schutzsuchenden unerlaubt Asyl gewährt? Das prüft zurzeit die Staatsanwaltschaft. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen Fahrverbote vermeiden und die Zahl der Verkehrstoten senken. Dazu auch unser Kommentar. Linke und Grüne wollen Schwarzfahrer geringer bestrafen. Das hat heute der Bundestag debattiert. Und die Krankenversicherung, die soll wieder zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen werden. Das möchte Gesundheitsminister Spahn. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, da soll es Korruption im großen Stil gegeben haben, genauer gesagt in der Außenstelle Bremen. Deren Leiterin soll Flüchtlingen Asyl gewährt haben, ohne dass es dafür eine rechtliche Grundlage gab. Diese Mitarbeiterin wurde mittlerweile vom Dienst suspendiert. Einzelheiten von Benedikt Strunz.
Die ehemalige leitende Mitarbeiterin der BAMF-Außenstelle soll dabei mit 3 Rechtsanwälten aus Bremen und Niedersachsen zusammengearbeitet haben, glaubt die Staatsanwaltschaft. In den vergangenen 2 Tagen ließ sie deshalb insgesamt 8 Objekte durchsuchen, darunter Privatwohnungen und 2 Anwaltskanzleien. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen, Claudia Kück.
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Asylantragsteller gezielt zur nicht zuständigen Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Bremen hier gezielt hingefahren zu haben, damit sie entgegen der sachlichen Zuständigkeit hier in Bremen ihren Asylantrag stellen und über diesen dann positiv entschieden wurde, obwohl kein Asylanspruch bestand.
Bei den rund 2000 Asylsuchenden, die unter anderem aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach Bremen gereist waren, handelt es sich offenbar überwiegend um Menschen, die angaben, Jesiden zu sein. Jesiden waren in der Vergangenheit vom sogenannten Islamischen Staat besonders drastisch verfolgt worden, da Islamisten den jesidischen Glauben als Teufelsanbeterei verurteilen. Nach Recherchen von NDR, Süddeutscher Zeitung und Radio Bremen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Geflüchteten in der BAMF-Außenstelle in Bremen nur unzureichend erkennungsdienstlich behandelt wurden. So soll ein elektronischer Abgleich der Fingerabdrücke mit einer europäischen Datei nicht immer vorgenommen worden sein. Dieser hätte dazu führen können, dass Geflüchtete in ein anderes EU-Land abgeschoben worden wären.
Das Motiv ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, da kann ich noch nichts zu sagen.
Zwar geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich die Behördenleiterin von den beschuldigten Rechtsanwälten wiederholt zu Restaurantbesuchen einladen ließ. Es ist aber unklar, ob in dieser Sache Geld geflossen ist oder ob die Frau etwa aus Mitleid gehandelt hat. Mit dem Asylverfahren von Jesiden vertraute Personen sagten dem NDR, Radio Bremen und der Süddeutschen Zeitung, die beschuldigte Referatsmitarbeiterin sei bekannt dafür gewesen, die in vielerlei Hinsicht umstrittenen Sachentscheidungen nicht bürokratisch, sondern menschlich beschieden zu haben. Eine kriminelle Energie und Bestechlichkeit in der Sache seien kaum vorstellbar. Im politischen Berlin haben die heute bekannt gewordenen Ermittlungen dennoch für erheblichen Wirbel gesorgt. So forderte der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka die Bundesregierung dazu auf, den Innenausschuss im Bundestag über den Fall zu informieren. Der tagt in der kommenden Woche. Auch die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Luise Amtsberg, forderte, den Fall politisch aufzuarbeiten.
Denn das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, dass das BAMF in irgendeiner Form bei seinen Entscheidungen in Zweifel gezogen werden kann. Wir brauchen eine hohe Glaubwürdigkeit, gerade bei den Asylentscheidungen. Und die steht hier zur Disposition und in Frage. Und deshalb müssen wir aufklären.
Das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration war erst durch einen Hinweis aus dem niedersächsischen Innenministerium auf den Fall aufmerksam geworden und hatte eigene Ermittlungen angestellt. Im Zuge dessen erstattete die Behörde Strafanzeige gegen ihre eigene Mitarbeiterin und befreite sie vom Dienst. Regierungssprecher Seibert erklärte heute in Berlin, die Bundesregierung sei über den Fall informiert. Allerdings sei es zu früh, nun nach politischen Konsequenzen zu rufen. Zunächst müsse es darum gehen, alle Vorgänge strafrechtlich aufzuklären. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wollte sich zu den Vorgängen nicht äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Auch die Beschuldigten wollten zu den Vorwürfen nicht Stellung nehmen. Das Bundesinnenministerium sicherte derweil eine rasche Aufarbeitung des Falls zu. Die in der BAMF-Außenstelle ergangenen Anerkennungsbescheide würden nun schnellstmöglich überprüft und gegebenenfalls zurückgenommen, erklärte der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesinnenminister Stefan Mayer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Vorgänge seien äußerst bedauerlich, man wolle eng mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten.
Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben turnusmäßig getagt und sie hatten dieses Mal ein ziemlich volles Programm. Ganz vorne stand unter anderem der Dieselskandal und seine Folgen, denn das ist noch lange nicht gelöst. Will heißen, die Feinstaubbelastung der Städte und die Frage, ob ein Software-Update bei Dieselfahrzeugen wirklich Abhilfe schafft oder ob doch Fahrverbote drohen. Aus Nürnberg, Inga Pfuhl.
Die gute Nachricht für alle Dieselfahrer, Fahrverbote und auch die blaue Plakette sollen nicht kommen. Davon werde die Luft nicht sauberer, waren sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und die Mehrheit der Länderverkehrsminister in Nürnberg einig. Auch wenn die grün geführten Länder Plakette und Fahrverbotszonen für schmutzige Diesel gerne gesehen hätten. Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner.
Mit der Plakette allein ist die Luftreinhaltung eben noch nicht gewährleistet, sondern es bedeutet für viele eben, dass sie Schwierigkeiten haben. Wir wollen das positiv gestalten, auch mit Anreizen.
Solche positiven Anreize soll es beispielsweise für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs geben. Von der Industrie erwartet die Verkehrsministerkonferenz, dass sie für möglichst viele Modelle zeitnah Nachrüstungsmöglichkeiten für dreckige Diesel anbietet. Einen breiten Konsens erzielten die Minister beim Thema Radverkehr in den Städten. Der soll weiter gefördert werden, etwa durch attraktive Radschnellwege, so Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann.
Dazu haben wir einen Arbeitskreis gebildet. Unter der Federführung von Baden-Württemberg werden wir Vorschläge bis zur nächsten Verkehrskonferenz machen, wie die Straßenverkehrsordnung und wo sie verändert werden muss, damit es für Fahrradfahrer vor allen Dingen sicherer wird.
Zur Sicherheit gehört für die Minister auch Kontrolle. Wer mit dem Auto zu schnell unterwegs ist, muss künftig wohl mit höheren Strafen rechnen. Die Bußgelder für Gefährdungen im Straßenverkehr sollen angehoben werden. Gelten soll das auch, wenn Autos beispielsweise verbotswidrig an gefährlichen Stellen parken.
Es geht hier nicht um eine abgelaufene Parkuhr oder Ähnliches. Es müssen eben die maßgeblichen Sicherheitsaspekte im Blick sein. Und höhere Strafen sollen eine abschreckende Wirkung haben. Und insgesamt Rasen in der Gesamtheit, ob in der Stadt oder in ländlichen Regionen, darf kein Kavaliersdelikt sein, meine Damen und Herren.
Erklärte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Frank Horch. Schwere Lkw-Unfälle sollen außerdem künftig verpflichtend den Notbremsassistenten verhindern. Der Bund muss dafür nach dem Willen der Konferenzteilnehmer ein entsprechendes Verkehrssicherheitsprogramm auflegen. Für den neuen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer machte die Verkehrsministerkonferenz vor allem eines erfolgreich. Die Länderminister stimmten seinem Standortkonzept für eine Infrastrukturgesellschaft und ein dazugehöriges Fernstraßenbundesamt einstimmig zu. Der Bund übernimmt somit künftig Planung, Bau, Betrieb, Erhalt und Finanzierung der knapp 13.000 Kilometer langen Autobahnen in Deutschland. Bedeutend. Schließlich geben die Länder dafür langjährige Zuständigkeiten ab.
Wir bringen die größte Reform der Bundesfernstraßenverwaltung auf den Weg. Wir wollen damit effizienter werden, flächendeckender werden und vor allem das zum Laufen bringen, was beschlossen ist, nämlich den Investitionshochlauf wirklich auch zum Fliegen zu bringen.
Und neue Weichen wollen die Verkehrsminister auch beim Schienenverkehr stellen. Zum einen wünschen sich die Verkehrsminister von der Bahn konkrete Antworten, wie Fahrgäste künftig schneller über Verspätungen und Zugausfälle informiert werden können. Und zum anderen schließt sich bei der Bahn auch der Kreis zum Diesel. Auch hier müsse die Elektrifizierung vorangetrieben werden. Die Forderung, alternative Antriebstechniken auf der Straße, aber eben auch auf den Gleisen.
Aus Nürnberg war das Inga Pflug. Die Verkehrsminister der Länder möchten also unter anderem, dass Autofahrer, die rasen und drängeln, künftig höhere Bußgelder zahlen müssen, eben weil sie andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wiederum, der will die Zahl der Verkehrstoten auf anderem Wege senken. Martin Gent kommentiert.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagt, er habe sich die Null-Verkehrstote-Strategie der EU zu eigen gemacht. Dabei versucht der Mann die Quadratur des Kreises. Strengere Tempolimits und höhere Bußgelder will Scheuer vermeiden. Er setzt vor allem auf Digitalisierung und Kampagnen. Runter vom Gasplakate sollen helfen, sowie clevere Computer in den Autos, die Gefahrstellen vorhersehen und Auffahrunfälle vermeiden. All das wird nicht reichen. Zwar sinken die Verkehrstotenzahlen, aber viel zu langsam. 3.177 Verkehrstote gab es 2017. Nach dem Ziel der Bundesregierung sollen es schon in 2 Jahren fast 1.000 weniger sein. Unerreichbar, wenn man nur auf Digitalisierung setzt, sie kommt viel zu langsam auf die Straße. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat sagt, dass von einem tödlichen Unfall im Schnitt 113 Menschen unmittelbar betroffen sind. Angehörige, Freunde, Rettungskräfte. Wer es ernst meint mit weniger Verkehrstoten, muss an Verkehrsregeln und Bußgelder, vor allem ans Tempo ran. Gut, dass die Länder das anpacken, wenn schon die Bundesregierung nicht aktiv werden möchte. Die Initiative des Landes Berlin, höhere Bußgelder für Raser und Drängler, ist immerhin ein erster Schritt. Auf der Europakarte ist Deutschland eine Insel. Ohne Tempolimit auf der Autobahn, mit Tempo 100 auf Landstraßen und niedrigen Strafen für zu schnelles Fahren. Mehr als die Hälfte der tödlichen Unfälle passieren auf Landstraßen, meist durch überhöhte Geschwindigkeit. In keinem Nachbarland ist außerorts Tempo 100 erlaubt. Frankreich reduziert in 2 Monaten das erlaubte Tempo von 90 auf 80. Im Ausland sind die Tempolimits niedriger und die Strafen höher. 20 Kilometer zu schnell, das kostet in Deutschland nur 30 Euro, bei unseren westlichen Nachbarn schnell das 4- und 5-fache. Der Umgang mit dem Thema ist in Deutschland anscheinend ein ganz besonderer. So, als wirke der vom ADAC längst beiseite gelegte Spruch von der freien Fahrt für freie Bürger insgeheim fort. Wer zu schnell fährt, wird verniedlichend Verkehrssünder genannt. Die Kontrolle ist eine böse Radarfalle. Und die Orte derselben werden öffentlich angekündigt, ganz so, als müsse man sich nur dort ans Tempolimit halten. Meinen wir es ernst mit null Verkehrstoten, braucht es neben strengeren Regeln und härteren Strafen auch eine andere Kultur. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Frank Horch aus Hamburg, sagte heute, Rasen dürfe kein Kavaliersdelikt sein. Immerhin ein Anfang.
Die Landesverkehrsminister fordern höhere Strafen für Raser. Martin Gent kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Eine alte linke Forderung heißt, den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen, das muss kostenlos sein. Aussicht auf Erfolg hatte diese Idee wohl nie, auch wenn sie kurzfristig diskutiert worden ist, um die Luftverschmutzung in den Städten zu senken. Stattdessen kostet Schwarzfahren 60 Euro und kann sogar mit Gefängnis geahndet werden. Das wiederum wollen Grüne und Linke ändern. Schwarzfahren soll zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden. Der Bundestag hat heute entsprechende Gesetzentwürfe debattiert. Aus Berlin, Anja Günther.
Fahren ohne Fahrschein, das ist ein Straftatbestand, eine Beförderungserschleichung, wie es in § 265a des Strafgesetzbuches heißt. Ungerecht findet das die Linksfraktion und fordert in ihrem Gesetzentwurf, den Straftatbestand Schwarzfahren abzuschaffen. Die Bestrafung treffe in aller Regel arme Menschen und damit die Falschen, erklärte der linken Abgeordnete Niema Movassat.
Wer nur eine kleine Rente hat, wer nur ein kleines Azubi-Gehalt bezieht, der kann sich oft kein Ticket leisten. Die Menschen müssen aber mobil sein, weil sie zum Amt müssen, weil sie zu Bewerbungsgesprächen müssen. Armut darf keine Straftat sein.
Wer Bus oder Bahn fährt und ohne gültigen Fahrschein erwischt wird, zahlt 60 Euro. Das Geld geht an die Verkehrsbetriebe, denen der Schaden entsteht. Wer mehrfach ohne Fahrschein erwischt wird, muss mit einer Strafanzeige rechnen und kann zu einer Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Haft verurteilt werden. Viele trifft eine Geldstrafe härter als eine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Auf die Folgen verwies Katharina Kloke, FDP-Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen. Polizei, Gerichte und Justizvollzugsanstalten seien überlastet.
Mehr als jedes 10. strafrechtliche Urteil in NRW betrifft Schwarzfahrer. Pro Tag gibt NRW rund 160.000 Euro für inhaftierte Menschen aus, die das Gericht überhaupt nicht inhaftieren wollte, weil sie eigentlich eine Geldstrafe zahlen sollten.
Das Schwarzfahren als Straftatbestand abschaffen will die FDP nicht. Sie forderte eine angemessene Lösung des Problems. Was das sein könnte, blieb offen. Die Grünen haben ihre Idee in einem eigenen Gesetzentwurf dargelegt. Schwarzfahren sollte als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden, meinte die Abgeordnete Canan Bayram. Und statt der Haft sollte gemeinnützige Arbeit die primäre Ersatzstrafe sein.
Der Justizvollzug ist überhaupt nicht ausgerichtet auf so kurze Strafen. Die Leute müssen teilweise 2-3 Monate im Knast bleiben. Dort kann überhaupt nichts unternommen werden, um ihre Situation zu verbessern.
Grüne und Linke forderten zudem, dass Schwarzfahren und Falschparken rechtlich gleichgestellt werden sollten. Auch Schwarzfahren sollte als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden. Wie beim Falschparken kämen hier keine Personen zu Schaden und die kriminelle Energie sei auch nicht besonders ausgeprägt. Ingmar Jung von der CDU sah zumindest Letzteres anders.
Die in großem Maße zielgerichtet ständig ohne Fahrschein fahren. Die machen das zu Lasten aller anderen, die fahren, weil es für die teurer wird. Und die machen es zu Lasten der gesamten Steuerzahler, weil wir uns hier im hochsubventionierten Bereich befinden.
Auch die AfD sprach sich dafür aus, Schwarzfahren weiterhin strafrechtlich zu sanktionieren. Der Abgeordnete Thomas Seitz warf Grünen und Linken Klientelpolitik vor.
Ihr Antrag beleidigt jeden Menschen in Deutschland, der mit einem geringen Haushaltseinkommen wirtschaften muss und sich trotzdem rechtstreu verhält.
Einig waren sich die Fraktionen, dass Polizei und Justiz stärker entlastet werden müssten, dass die Abschaffung des Schwarzfahrens als Straftatbestand dazu einen entscheidenden Beitrag leisten könnte, sehen Union, SPD, FDP und AfD allerdings nicht. Die Gesetzentwürfe von Grünen und Linken werden nun im federführenden Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz weiter beraten.
Die Krankenkassen haben eine ganze Menge Geld auf der hohen Kante. Diese Reserven sollen sie abbauen. Gesundheitsminister Spahn möchte nämlich, dass die Krankenkassen die Beiträge für die Versicherten senken. Denn die Arbeitnehmer und Rentner, die zahlen bisher einen Zusatzbeitrag von rund 1% aus eigener Tasche. Die Arbeitgeber steuern nichts dazu bei. Spahn hat heute seinen Kabinettskollegen einen Gesetzentwurf für eine paritätische Finanzierung vorgelegt. Aus Berlin, Martin Mayer.
Jens Spahn liebt Schlagzeilen. Das hat der Gesundheitsminister in den vergangenen Wochen mehrfach unter Beweis gestellt. Bislang sorgte er eher für Aufmerksamkeit mit Vorschlägen, die nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Doch jetzt legt der CDU-Politiker stolz den ersten Entwurf seines ersten Gesetzes vor.
Wir wollen, dass die Verbesserungen im Gesundheitswesen für die Versicherten, für die Patienten schnell spürbar werden im Alltag, dass es konkrete Verbesserungen gibt.
Konkret wird es ab dem 1. Januar. Dann nämlich teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder zur Hälfte. Der erst vor 3 Jahren eingeführte Zusatzbeitrag entfällt, den die Versicherten im Moment allein bezahlen müssen. Das bringe den Arbeitnehmern im Jahr knapp 7 Milliarden Euro.
Das heißt im Schnitt für jemanden, der 3.000 Euro brutto hat, eine Entlastung von 15 Euro, die er dann netto mehr im Monat zur Verfügung hat. Das finde ich, ist ein klares Signal der Entlastung.
Dieses Signal haben die Sozialdemokraten in den Koalitionsvertrag geschrieben. Die Rückkehr zur Parität war ein zentrales Versprechen im Wahlkampf. Doch Spahn kündigt noch mehr an. Er will die Kassen zwingen, ihre Finanzpolster schrittweise abzubauen. Der CDU-Gesundheitsminister rechnet vor, dass der Beitrag so um weitere 0,3 Prozentpunkte sinken könnte. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist von diesem Vorstoß überrascht worden und lehnt ihn ab.
Wir wollen mehr Geld für die Pflege ausgeben, deutlich mehr Geld. Wir wollen also mehr Geld für chronisch Kranke ausgeben. Wir wollen Zuschläge vereinbaren für Ärzte, die auf dem Land arbeiten. Das sind alles Projekte, die Geld kosten. Da sehe ich keinen Spielraum für Beitragssatzsenkungen. Wir senken ja den Beitrag schon für die Arbeitnehmer, indem wir die Parität einführen. Das muss reichen.
Und auch die Krankenkassen reagieren zurückhaltend. Den Beitrag wieder gleichmäßig auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verteilen, findet AOK-Bundesvorstand Martin Litsch richtig. Doch, dass der Gesundheitsminister Beiträge per Zwang senken will, das lehnt er ab. Spahn denke nur kurzfristig, so sein Vorwurf.
Wir wollen eine Finanzlage, die solide ist, die nachhaltig ist. Wir wollen kein Beitrags-Jojo und auch die Versicherten wollen nicht die Fokussierung auf den Preis, sondern wollen eine gute Versorgung.
Und deshalb sei ein Eingriff durch den Gesundheitsminister wenig hilfreich. Ob sich Spahn damit durchsetzt, ist übrigens längst noch nicht ausgemacht. Im Koalitionsvertrag ist der Zwang zum Abbau von Beitragsreserven nämlich nicht vereinbart. Darauf angesprochen, erwidert Spahn kokett, er sei ja gerade erst 4 Wochen im Amt. Man werde sehen, was passiert. Klar ist heute nur, Spahn ist die Schlagzeile als Beitragsentlaster für Versicherte sicher. Wie nachhaltig das ist, steht auf einem anderen Blatt. Denn klar ist langfristig nämlich auch, die Kosten im Gesundheitswesen kennen nur einen Weg, den nach oben.
Seit Tagen wartet ein internationales Team von Chemiewaffenexperten in Syrien darauf, den mutmaßlichen Giftgasangriff auf Ost-Ghouta an Ort und Stelle untersuchen zu dürfen und feststellen zu können, ob das Assad-Regime dahinter steckt, wie der Westen glaubt. Derweil behauptet die russische Regierung, der Angriff habe gar nicht stattgefunden. Als Beleg präsentiert sie einen 11-jährigen Jungen aus Ost-Ghouta, der als Zeuge im russischen Fernsehen auftritt. Aus Moskau, Hermann Krause.
Seit Tagen ist er der Held des russischen Fernsehens. Hasan Diab, ein 11-jähriger Junge aus Ost-Ghouta, ein kindliches Gesicht, große Augen, dunkle Haare. Wir saßen im Keller, Mama sagte zu mir, dass wir heute kein Essen bekommen. Essen kriegen wir erst morgen. Dann hörten wir draußen jemanden schreien, man rief, kommt los ins Krankenhaus. Der Junge, der sich bei dem Interview an seinen Vater schmiegt, ist der Zeuge, der beweisen soll, dass es in Ost-Ghouta keinen Chemiewaffenangriff gegeben hat. Wir liefen zum Krankenhaus. Als ich da eintraf, wurde ich sofort festgehalten und mit Wasser übergossen. Danach haben sie mich auf ein Bett gelegt, neben den anderen Leuten, die auch schon da waren. Der 11-Jährige spricht Arabisch, er wird sofort übersetzt. Ob er die Wahrheit sagt oder nicht, Zweifel sind angebracht. Immer wieder hat das russische Fernsehen Szenen nachgestellt, oftmals auch mit Schauspielern. Jewgeni Podubny, der Reporter von Rassia 24 in Syrien, berichtet: Wir haben Hassan dann das Video vorgeführt, das alle internationalen Massenmedien in den USA und in Europa mehrmals gezeigt haben. Er hat sich dann selbst dort sofort erkannt. Und daraus wird geschlossen, der Westen hat das Ganze inszeniert, um Syrien zu bombardieren. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte, die Aufnahmen mit dem Jungen, die das russische Fernsehen verbreitet, seien echt, die anderen hingegen eine Fälschung. Westliche Medien würden bewusst Falschmeldungen in die Welt setzen. Es stellt sich die Frage, wofür man solche Machenschaften braucht. Gerade diese Filmaufnahmen dienen als Grundlage dann bei Entscheidungen, zum Beispiel über den Raketenschlag gegen einen souveränen Staat, gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen. Die Sprecherin, die für ihre schneidende Kritik bekannt ist, hatte zudem erklärt, es sei ein Chlorgasbehälter deutscher Produktion in Ostguta gefunden worden, ebenso Rauchbomben britischer Herstellung, und zwar aus Salisbury. Somit dreht Russland alle erhobenen Vorwürfe um und beschuldigt die Gegenseite. Die Behauptung, syrische und russische Soldaten würden verhindern, dass die Mitarbeiter der OPCW in Duma ihre Arbeit aufnehmen könnten, wies der russische Außenminister Lavrov strikt zurück. Wenn der Bericht der OPCW einfach ehrlich ist, dann wird uns das schon reichen. Allerdings können wir nicht ausschließen, dafür gibt es auch Hinweise, dass man versucht, die Experten, die Wissenschaftler zu politischen Zwecken einzusetzen. Insgesamt verschärft sich also der Ton Russlands gegenüber dem Westen. Zusätzlich kündigte der Außenminister an, Russland werde S-300 Abwehrraketen an Syrien liefern. Diese Raketenabwehr gilt als hochmodern. Auf Bitten westlicher Partner, so Lavrov, habe Russland bisher auf die Lieferung verzichtet. Dazu gäbe es aber nun keinen Grund mehr.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Heute jährt sich zum 19. Mal der Tag des Massakers an der Columbine High School im US-Bundesstaat Colorado. Zwei Teenager erschossen damals 13 Menschen. Es war nicht die erste Schulschießerei, aber die erste, die international für Aufsehen sorgte. Für viele Schülerinnen und Schüler in den USA war das heute der Anlass, den Unterricht zu bestreiken und erneut gegen Waffengewalt zu protestieren, wie sie es seit dem Schulmassaker von Parkland in Florida vor 9 Wochen regelmäßig machen. Von dem Aufstand unter dem Motto »Genug ist genug« berichtet Thorsten Teichmann.
Mehr als 100 Schüler verließen in Gaithersburg im Bundesstaat Maryland gleich nach 10 Uhr die Highschool. Mit selbstgemalten Plakaten in den Händen zogen sie zum Sportplatz und dann weiter. Ihr Protest und der von tausenden anderen Schülern in den USA richtet sich gegen Waffengewalt an Schulen. Es müsse schwieriger werden, in den USA an Waffen zu gelangen, sagt Hume Baders, der mit Klassenkameraden nach Washington gekommen ist, um vor dem Weißen Haus zu demonstrieren. Mit dabei Meredith Keppel. Ich hoffe, das zeigt den Abgeordneten, was wir bereit sind zu tun, damit sich etwas ändert. Ich hoffe, der Druck wächst, sodass sie aufwachen. Ihr müsst das beachten und Veränderungen verlangen mit uns gemeinsam. In Washington begannen die Demonstranten mit 19 Minuten Schweigen. Damit wird auch an den Amoklauf von Columbine erinnert. Vor genau 19 Jahren erschossen zwei Schüler in der Columbine High School im Bundesstaat Colorado 12 Mitschüler und einen Lehrer. Alle Kinder, die danach aufgewachsen sind, sind mit Berichten über Anschläge an Schulen in den USA groß geworden. Die Schüler von Columbine gehen wie jedes Jahr an dem Tag nicht zur Schule, sondern engagieren sich ehrenamtlich. An anderen Schulen wird der Opfer in den Klassenräumen gedacht. Die Demonstranten, die auf die Straße gehen, müssen einmal mehr erklären, worum es ihnen geht. Viele Menschen sagen, wir wollen alle Waffen verbieten. Darum geht es nicht. Aber Waffen der Armee haben nichts in unseren Städten verloren. Anders als noch vor Wochen beim ersten sogenannten School Walkout nach dem Amoklauf von Parkland, Florida, unterstützen nicht alle Lehrer und Rektoren im Land den Protest. Schulen in Chicago haben zum Beispiel Eltern und Schüler informiert, dass es Konsequenzen haben kann, wenn sie den Unterricht unerlaubt verlassen. Aber es spiele keine Rolle, ob mehr oder weniger Schüler auf die Straße gehen, sagt David Hogg, einer der Organisatoren der Proteste und ein Überlebender des Amoklaufs von Parkland. Solange überhaupt Schüler den Unterricht verlassen, in der Schule der Amokläufe gedenken, sich ehrenamtlich engagieren und sich als Wähler registrieren lassen, ist das genau der richtige Weg. Solange du überhaupt etwas tust und wählen gehst, ist das alles, was zählt. Aber auch das gehört zum Bild. Seit den letzten Demonstrationen haben Demokraten und Republikaner in Washington keine Neuerung der Waffengesetze in den USA auf den Weg gebracht.
Über 7 Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg liegen in Berlin unter der Erde noch immer tausende Bomben, Granaten und Munitionsreste, so schätzt die Stadtverwaltung. Heute ist eine 500 Kilo schwere britische Fliegerbombe geborgen und entschärft worden. Und das war für Berlin ein Großeinsatz, denn der Sprengkörper lag in der Nähe des Hauptbahnhofs. Der Verkehr stand still, evakuiert wurden unter anderem Ministerien, Krankenhäuser, Seniorenheime und Wohnungen. Aus Berlin Stefan Oschwart.
Ein kleiner Knall und dann war es vorbei. 35 Minuten dauerte es, dann war der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. 5 Kampfmittelexperten der Berliner Polizei entfernten am Mittag den Zünder der britischen Fliegerbombe und sprengten ihn anschließend. Danach wurde die 500-Kilo-Bombe zu einem Berliner Sprengplatz gebracht. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten gefunden worden. Kurz nach erfolgreicher Entschärfung twitterte die Polizei, die Menschen können wieder zurück in ihre Gebäude. 300 Polizisten hatten am Morgen etwa 10.000 Menschen rund um den Berliner Hauptbahnhof gebeten, ihre Häuser zu verlassen. In der 800 Meter Sperrzone lagen auch 2 Bundesministerien, die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes und das Bundeswehrkrankenhaus. Für die Dauer der Bombenentschärfung war der Hauptbahnhof gesperrt. Bahnreisende mussten auf andere Bahnhöfe ausweichen. Auch S- und U-Bahnen, Trams und Busse der Berliner Verkehrsbetriebe verkehrten zeitweise nicht. Für den Autoverkehr war der Tiergartentunnel gesperrt. Das ganz große Verkehrschaos blieb aber aus, erklärte eine Polizeisprecherin im RBB. Die Berliner hätten sich offenbar auf die Ausnahmesituation eingestellt. Der Berliner Hauptbahnhof ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der Hauptstadt. Täglich frequentieren ihn 300.000 Menschen. Seit Kriegsende wurden 1.200 Blindgänger entschärft. Nach Schätzungen des Berliner Senats liegen immer noch etwa 3.000 große Bomben in der Berliner Erde.
Der Verein Digital Courage vergibt jedes Jahr Auszeichnungen für Verstöße gegen den Datenschutz. Das sind natürlich Negativpreise, die Big Brother Awards. Eine Zeitung hat sie mal die Oscars für Überwachung genannt, die die größten Datensünder des vergangenen Jahres erhalten. Dieses Jahr bekommen die Big Brother Awards unter anderem die Konzerne Microsoft und Amazon. Aus Bielefeld, Tim Belke.
Es ist wie ein Treffen mit alten Bekannten. Microsoft bekommt schon seinen 2. Big Brother Award. Das Betriebssystem Windows 10 wird ausgezeichnet, weil es diverse Nutzerdaten an Microsoft übermittelt. Das komplett zu verhindern ist kaum möglich. Der Online-Riese Amazon bekommt bereits seine 3. Negativauszeichnung, dieses Mal für seinen Sprachassistenten Alexa, erklärt Jurymitglied und Laudator Padelun.
Hier fand ich besonders spannend und auszeichnungswürdig auch die Patente, die ich gefunden habe, die Amazon hält, die eben weit mehr wollen oder aussagen als das, was Alexa heute offiziell schon tut.
So könnte Amazon in Zukunft alles, was gesagt wird, mithören, abspeichern und nach bestimmten Schlüsselworten suchen. Oder am Klang der Stimme erkennen, ob jemand gerade glücklich oder traurig ist. Auch wenn Amazon dies heute offiziell noch nicht anwendet, soll der Big Brother Award in der Kategorie Verbraucherschutz eine Warnung sein, sagt Padelun, auch für die Nutzer.
Ich appelliere auch an die Menschen, doch das Gehirn nochmal zu durchlüften.
Hellhörig werden sollten die Bürger in den Augen der Jury auch beim Begriff Smart Cities. Das Prinzip der intelligenten Städte bekommt den Big Brother Award in der Kategorie PR und Marketing. Rena Tangens, Gründungsvorstand vom Verein Digital Courage, der die Big Brother Awards vergibt, ist davon überzeugt, dass mit diesem vernetzten System nicht nur der Verkehr besser gelenkt oder Energie gespart werden kann.
Was da tatsächlich aufgebaut wird, es sind viele Sensoren, die in der Stadt angebracht werden, die Menschen auf vielfältige Art und Weise überwachen.
Zum Beispiel durch Kameras und Mikrofone, die in Straßenlaternen integriert sind. Zusätzlich werden die Hardwareadressen aller Smartphones gespeichert, deren WLAN eingeschaltet ist. Was wie eine Zukunftsvision klingt, ist nicht nur in China längst Realität, sondern beispielsweise auch im Kneipenviertel von Eindhoven in den Niederlanden. Nochmal Rena Tangens.
Es kann damit festgestellt werden, wer sich wann mit wem wo entlang bewegt hat, minutiös. Das heißt, wenn diese Dinge installiert werden, die uns erstmal mit dem großen Thema Klimaschutz, Umweltschutz und so weiter verkauft werden, dann werden wir in Zukunft keinen Schritt mehr unbeobachtet in der Stadt tun können.
Weitere Big Brother Awards gehen an 2 Softwareunternehmen. Die Firma Soma Analytics aus München bietet eine Smartphone-App an, die den Gesundheitszustand von Mitarbeitern überwacht und an deren Arbeitgeber sendet. Die Firma Civisio aus Torgau wird für ihre Software zur Totalüberwachung in Flüchtlingsunterkünften ausgezeichnet. In der Kategorie Politik geht der Big Brother Award an die Fraktionen von CDU und Grünen Grünen im Hessischen Landtag für ihr geplantes Verfassungsschutzgesetz. Das sieht unter anderem vor, das Ausspähen von Privat-PCs zu erleichtern.
Das war ein Beitrag von Tim Belke aus Bielefeld zur Verleihung der Big Brother Awards. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.